Hallo, ich bin Ruben Malina vom Asylzentrum Tübingen, Mitarbeiter hier hauptamtlich und beschäftigt mit den Projekten wie heute aktuell Kaffee International, aber auch eine Bewerbungswerkstatt, die ich hier koordiniere und sonst die allgemeine rechtliche, sozialrechtliche, asylrechtliche Beratung.
Ich bin Beate Kolb und ich bin jetzt seit 2 Jahren hier im Vorstand des Asylzentrums. Ich habe vorher auch gearbeitet als Sozialarbeiterin.
Situation aktuell, was ist es, brennt euch am drängendsten unter den Nägeln hier im Asylzentrum?
Ja, ganz aktuell für Tübingen vielleicht ist jetzt seit eineinhalb Monaten die Eröffnung der EHA für besonders schutzbedürftige Menschen, wo vornehmlich Frauen untergebracht sind, Frauen und Kinder. Und da ist unter anderem das Asylzentrum mit eingestiegen in die Sozialbetreuung. Und das machen die Kolleginnen Angela Zaschka und Biga Wahl. Die sind direkt dort vor der Unterkunft mit Securities, mit begrenzten Zugängen und dergleichen.
Man kann sagen, das erste Mal gibt es jetzt hier in der Stadt eine EHA, also Erstaufnahme. Es ist erstmal auf den ersten Blick alles gut organisiert, so logistisch. Es gibt Mitarbeiter, die machen Alltagsbetreuung und helfen den Frauen oder so, wenn sie mal fort müssen, zum Arzt, also als Begleitung oder so. Und dann gibt es eben die Security, ist ganz wichtig. Und dann gibt es halt diesen Caterer und dann gibt es ein kleines Krankenzimmer. Aber es ist eben doch eine Abschottung. Die Frauen wohnen in Zimmern. Sehr spärlich ausgestattet. Sie haben auch keine Kochmöglichkeit, sondern das Essen im Sinne von Gemeinschaftsessen, das muss so wahrgenommen werden. Dann, wenn sie rausgehen, müssen sie sich abmelden und so weiter und so fort. Die Kinder, und da hast du einige Kinder und auch angehende Jugendliche, die dürfen in keine Schule gehen. Auch keine Kita ist vorgesehen. Es ist eben vom Gesetz her so, dass gerade Erstaufnahme sowas nicht vorsieht. Das finden wir natürlich schon also irgendwie nicht so toll. Muss man einmal später noch reflektieren, auch wie das politisch zu betrachten ist. Einerseits ist so alles gut von der baulichen Voraussetzung, aber es ist doch sehr eingeschränkt für die Lebenssituation.
Und man darf nicht vergessen, dass wir es halt wirklich mit einer Gruppe besonders schutzbedürftiger Menschen zu tun bekommen werden, wo die Ausmaße jetzt vielleicht auch in der Arbeit noch gar nicht vorstellbar sind. Also ja. Die ersten Fälle kamen natürlich mit fürchterlichen Geschichten an und es wird sich mehr häufen und es wird dann wieder in die Waagschale gelegt in Bezug auf das Asylverfahren selber oder auf mögliche Dublin-3-Geschichten. Es wird einen größeren Bedarf geben für ein Medinetz, für Übersetzer, einen größeren Bedarf für rechtliche Unterstützung wie den Refugee Law Support oder das Café to Stay. Und das ist alles recht frisch jetzt noch seit September. Ne? Und man muss halt gucken.
Das heißt jetzt auch schwer traumatisierte Leute, wie sieht es aus in Sachen Therapieangebot? Ist da dann schon irgendwas, konkrete Hilfe?
Also eben das Medinetz ist es am Aufbau. Es hat eine kleine Krankenstation, aber es wird halt nicht reichen. Es ist ja jetzt schon schwer für Geflüchtete, einen Arzt zu finden und der Bedarf wird halt nochmal mehr steigen. Und es geht nicht nur um traumatisierte Menschen, sondern psychisch und physisch traumatisierte Menschen. Noch stehen wir vor vielen Fragezeichen.
Tübingen steht da ja bundesweit immer wieder auch im Fokus durch den OB, der sich zu dem Thema ungefragt ständig auslässt sozusagen und nicht gerade in eurem Sinne. Leidet ihr unter dem Ruf dann oder unter den Aussagen?
Wir leiden sekundär. Wir kriegen halt von unseren Freunden des Hauses und von den Bedürftigen, die zu uns kommen, kriegen wir halt mit, wie die selber drunter leiden. Klar ist die Europastraße viel in den Medien. Wir leiden dann irgendwie so drunter, wenn die Leute aus der Europastraße zu uns kommen und sagen, wieso werden wir wie Vieh behandelt, wieso werden wir mit einem Megafon angeschrien, das kann doch gar nicht sein. Wir sind nicht die leiden im Endeffekt, aber es ist halt, man geht halt so ein bisschen auf die Schwächsten der Schwachen los und das kriegen wir halt natürlich mit. Wir waren dieses Jahr in Spanien und haben uns in Spanien das Asylsystem angeschaut und dort Kontakte geknüpft, weil vermehrt natürlich Dublin-Fälle da einfach auftauchen. Und es ist sehr gut und wichtig, dann Netz aufzubauen und Kontakte zu haben. Wobei das System in Spanien natürlich eine ganz andere Situation ist, als das, was in Deutschland passiert. Also ich glaube, 2016 war die Zahl der Asylanträge in Spanien bei 15.000. Wir sind da bei 600.000 gewesen oder sowas. Dafür ist Spanien von der Wirtschaft anders geplagt. Was mir in Spanien sehr gut gefallen hat, ist der Zugang zu einer Anerkennung, zu einem Aufenthaltsrecht, der einfach bestimmt ist durch eine viel kürzere Nachweisbarkeit der Arbeitszeit. Also man muss irgendwie 12 Monate durchgearbeitet haben, dann kriegt man einen Aufenthalt. Unabhängig, ob man eine Bleibeperspektive hat oder ob man irgendwie aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland hat oder sonst was, sondern 12 Monate Arbeit reichen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, dass einfach von Anfang an die Leute eine Gesundheitskarte bekommen und ein Metro-Ticket bekommen und diese Klein-Klein-Rechnerei, wie es oft bei uns ist, einfach nicht stattfindet. Das haben wir auch irgendwie aus Spanien mitgenommen. Wir reden hier über Integration und so eine sogenannte Bringschuld und in Spanien redet man von sozialer Inklusion und einer Teilhabe und sowas wie der Zugang zum Gesundheitssystem und einfach Mobilität sind da schon ein großer Vorteil und das war schon sehr spannend zu beobachten.